willkommen zur 55. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wie jede Woche richten sich aus den verschiedenen deutschen Großstädten dieser Republik die Blicke auf die Fortuna aus Düsseldorf. Und das heißt, der Jan ist mit am Start aus München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin ist dabei.
Einen schönen guten Abend.
Und der Moritz und ich, der Lukas aus Köln.
Abend.
Ja, wollen wir mal direkt reinstarten, bevor wir uns hier gleich bestimmt wieder so ein bisschen ärgern mit der kleinen Feel-Good-News, die es diese Woche so gab. Nämlich Ruven Hennings hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Ja, man muss ja schon irgendwie sagen, richtig überraschend kommt das wahrscheinlich für keinen. Es gab da ja, glaube ich, sowieso irgendwie auf Spielerseite eine Option, die gezogen werden konnte. Aber so ganz generell ist es ja einfach unglaublich wichtig, dass da jetzt so ein Sympathieträger und irgendwie auch so ein Fixpunkt in dieser Mannschaft ja halt noch ein weiteres Jahr dabei bleibt. Zumal ja auch nicht ganz klar ist, glaube ich, ob jetzt zum Beispiel Adam Bozek nächstes Jahr noch dabei ist, wenn man jetzt mal so über Führungsspieler in der Mannschaft spricht, wobei ich da eigentlich auch denke, dass der nochmal bleiben wird. Aber ich glaube, ja, so ganz generell, also jetzt auch abgesehen vom Fußballerischen, ist ein Ruven Hennings auf jeden Fall komplett unverzichtbar gerade, oder? Wie siehst du das, Tim?
Also ich war nicht überrascht über die Nachricht. Ich habe mit so einem Augenzwinkern gedacht, der Zeitpunkt der Verkündung, nachdem jetzt endgültig Planungssicherheit herrscht für die nächste Saison, war interessant. Ja, und hoffen wir mal alle, dass ähnlich wie bei Adam Bozek Hennings hier in Düsseldorf noch seinen dritten oder vierten oder fünften Frühling erlebt. Ja.
Es gibt ja neben den sportlichen Fragen auch noch irgendwie vielleicht die viel wichtigeren emotionalen, wie bei Adam Bozek zum Beispiel. Man stelle sich einfach vor, dass der halt nach all den Jahren, wo er die Knochen für die Fortuna hingehalten hätte, am Ende der Saison sein Trikot an den Nagel hängt und der Einzige, der ihm applaudiert, ist halt der Platzwart und der Balljunge, wenn er vom Platz geht. Und das will ja nun wirklich niemand. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Grund, sowohl für den Spieler als ich hoffe auch für den Verein, da nochmal zusammenzukommen. Denn die Impfungen, die wir gehen ja rasant voran und da kann man sicher sein, dass das nächstes Jahr Mai wir alle im Stadion sind und vielleicht Adam Bozek zu seiner Vertragsverlängerung nochmal gratulieren, weil er einfach nie aufhören wird.
Gemeinsam mit Ruven Hennings und Adam Bozek den Aufstieg feiern oder so.
Weil das nächste Saison auf jeden Fall noch einfacher wird, aufzusteigen als diese Saison.
Dafür wird das eine super spannende zweite Liga. Ach schade, man kann ja nirgendwo hingehen.
Ja, das ist toll. Ja. War es das schon mit Lichtblicken, du?
Das war auch ganz ihr seid jetzt auch schon in eurer Betrachtung dieser Personalie am Ende so leicht stimmungsmäßig nach unten gekippt. Von daher können wir jetzt ja gleich auf dieser Welle so ein bisschen weiterreiten. Was wir ja im letzten Podcast noch nicht besprochen hatten, weil es dann ja erst an dem Montag veröffentlicht wurde und wir ja sonntags aufgenommen hatten, ist ja die schwere Verletzung von Toni Pledel. Ja, also ich muss ja sagen, dass ich schon ein bisschen überrascht war, dass da jetzt auf einmal so Zahlen im Raum stehen wie 8 bis 12 Monate. Also da sind ja wirklich anscheinend einige Sachen im Knie übel beschädigt worden und ja, ist natürlich in mehrerlei Hinsicht einfach super, super bitter für die Fortuna, für den Spieler selber. So eine lange Ausfallzeit, so das ist halt ja wirklich ein richtig übler Tiefschlag und dazu kommt halt ja auch noch, dass der Vertrag jetzt ausläuft und ja, ich glaube halt irgendwie auch nicht so richtig klar gewesen ist, ob man da jetzt mit einem Plädel verlängern würde oder nicht. Moritz, was denkst du? Was wären da jetzt überhaupt die richtige Herangehensweise?
Boah. Schmerze, was soll man sagen? Also ich würde mir eigentlich menschlich wünschen, dass man so eine Art Vertragsverlängerung macht mit ihm und quasi ihm jetzt die paar Monate, die jetzt bis Saisonende fehlen, dass er die dann quasi nächstes Jahr ranhängt. Ich glaube, wenn er so lange verletzt ist, dann muss er eh nicht Fortuna das Gehalt zahlen, oder?
Bei einer Vertragsverlängerung weiß ich das nicht.
Ich weiß es aber nicht so genau, wie das ist, weil du müsstest dann ja quasi den neuen Vertrag wieder neu versichern und ob dir dann halt nochmal eine Versicherung, einen Vertrag halt verlängert, weil klar ist, dass die... Also ich,
für glaub, den wenn, Fall
also,
einer
also ich würde mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich doch dann große Teile dann halt irgendwie der Verein halt bezahlen müsste.
Ich meine, Uwe Klein hat das ja auch quasi schon mehr oder weniger gesagt, dass es nicht passieren wird.
Ah, echt?
Ja, er hat das. Wann war das? Ja, kurz danach wurde das ja zum Thema und dann hat er so gesagt, ja, er verstehe ja, dass das aufkommt und man würde halt natürlich das auch Toni, Pledel, alles Mögliche gestatten dann, also nach dem Motto, wir werden ihm den Vertrag nicht verlängern. So konnte man das dann herauslesen, hat er auf der Rheinische Post geschrieben, aber er kann halt für seine Genesung, Reha, sämtliche Räumlichkeiten der Fortuna nutzen. Und die Arbeit mit den Trainern vielleicht, den Fitnesstrainern. Es ist natürlich trotzdem etwas, was halt krass ist, weil der Junge ist halt noch nicht so alt und der Vertrag läuft aus. Das ist halt eine Verletzung, die die Karriere ziemlich über den Haufen werfen kann. Ja. Und wenn er halt keinen Vertrag hat, dann wird er ja auch einfach, selbst wenn er halt wieder allmählich wieder fit ist, nicht sinnvoll trainieren können. Er wird halt auch keine Einsatzzeiten mehr bekommen, um Praxis zu kriegen, um sich allmählich wieder hineinzuarbeiten in dieses Geschäft. Boah, das ist für ihn richtig krass. Und deshalb finde ich diesen Gedanken, dass man da halt irgendwie eine Lösung findet mit der Fortuna, nicht total abwegig. Und ich finde auch, dass Uwe Klein, der das so gesagt, naja, wir können das halt ja auch nicht bei jeder Verletzung machen und so, so nach dem Motto, ja, wenn ein Spieler verletzt ist, kann das kein Argument für uns sein, ihn zu verlängern. Und ich glaube, er meinte das jetzt nicht so hart, wie das klang, aber ich meine, die Verletzung von Pledel, das ist jetzt auch keine Allerweltsverletzung. Auch wenn das Foul irgendwie so aussah wie ein Allerweltsfoul, aber das war sehr unglücklich. Schlecht fände ich es nicht. Wahrscheinlich wird es nicht passieren, wenn die Fortuna ihm aber da zumindest, was die Infrastruktur angeht, entgegenkommt, dann ist das sicherlich etwas Gutes. Ja, und vielleicht aber der SV Sandhausen, vielleicht wird der sicher nochmal in Stellung bringen, wenn er dann wieder fit ist.
Aber auch einfach bitter, weil er jetzt gerade irgendwie so ein bisschen aus diesem, also er hatte ja auch schon zwischendurch wirklich sehr durchwachsene Leistungen und war jetzt aber gerade, glaube ich, die letzten zwei Spiele ja auch eher so auf dem aufsteigenden Ast, ne? Das ist auch so mit dem Ding so ein bisschen, jetzt zeige ich es halt allen und so hat er das Momentum.
Ja, weil Toni Pledel ist halt so ein Fußballer, der, wenn es bei der Mannschaft richtig gut läuft, dann solltest du ihn nicht aufstellen. Aber wenn es so mittelgut läuft, dann solltest du ihn vielleicht aufstellen, weil er halt nicht abfällt.
Er reißt sich halt.
Es war ja auch in der ersten Hälfte der Saison schon so, dass er, wo es bei der Fortuna überhaupt nicht gelaufen ist, dass er immerhin einer war, der uns ja positiv überrascht hat. Und dann gab es natürlich Phasen, wo es bei der Fortuna besser lief, wo man dachte, da hat er schon so seine Schwächen und so weiter und so fort. Aber das ist einfach ein Spieler, der unverzichtbar ist für eine Zweitligamannschaft, weil er halt auf der Bank seinen Platz einnimmt, nicht meckert, aber dann auch Leistung bringt und einen gewissen Moment bringt einer Mannschaft. Also schade für ihn und also bitter für ihn, schade ist irgendwie das falsche Wort.
Ja, mir tut es auch richtig weh, muss ich sagen. Also ich traue mich ja kaum, das auszusprechen, weil ich ja auch wirklich Pledel immer sehr, sehr häufig hier kritisiert habe, immer in den letzten anderthalb Jahren hier im Podcast, aber der ist mittlerweile fast einer der Lieblingsspieler von mir in diesem Kader, weil der sich einfach ständig total reinhaut, wenn man du weißt halt immer genau, was du von ihm bekommst, halt absolut verlässlich. Und ja, wenn man sich irgendwie anschaut, wie halt auch die Mitspieler darauf reagiert haben, auf diese Verletzungen, glaube ich, kann man irgendwie auch sehen, dass das, glaube ich, auch ein Spieler ist, der in der Kabine einfach sehr, sehr gut ankommt. Und ja, irgendwie einfach da auch so ein bisschen dafür sorgt, dass die Stimmung halt gut ist. Und ja, ich weiß nicht, ob man so richtig gut auf jemanden wie ein Pledel wird verzichten können im nächsten Jahr. Bin ich sehr gespannt. Und ja, ich meine, klar, dem Spieler wünschen wir hier natürlich sowieso logischerweise alles Gute für die Genesung und für die Zukunft. Ja. Und ja, gerade wenn das jetzt wahrscheinlich heißt, dass wir das letzte Spiel von ihm im Fortuna-Dress gesehen haben. Ja.
Nicht ja, weil das alles letzte, Gute und sehr viel Erfolg wünschen wir hingegen. Natürlich viel Gesundheit etc., aber
willst doch du jetzt gerne zu Steffen Meyer überleiten? Ja. Ja, bin ich jetzt mal sehr gespannt. Da habe ich nämlich jetzt so fast die Vermutung, dass wir da vielleicht jetzt auch mal nicht alle ganz komplett einer Meinung sind. Wow. Du siehst das also sehr, sehr bitter, dass der zu den Gladbacher Amateuren wechselt, oder wie ist das?
Ja, also es war ja nicht so ganz klar, wie inwiefern der wirklich, also er war ja offensichtlich nicht ausreichend gut für den Zweitligakader, aber was man jetzt mal kurz festhalten muss, letztes Jahr war halt ein Shinta Appelkamp ein absoluter Leistungsträger in der zweiten Mannschaft und wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Und ich wünsche mir einfach, dass man das, ja, man die Talente irgendwie halten kann. Aber wahrscheinlich kriegt er mehr Geld und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der jetzt bei Gladbach in der ersten Mannschaft reüssieren wird.
Ich glaube, das ist doch auch gar nicht das, worauf dieser Transfer halt irgendwie hindeutet, oder? Also ich glaube, kann man eigentlich wenig, also eigentlich schwer vorstellen, dass man jetzt bei Gladbach da auch in der ersten Mannschaft mit dem plant, sondern also was ich mir so ein bisschen denke, ist, man hätte den Spieler ja durchaus in dieser Saison, wo sehr, sehr, sehr häufig auf den Flügeln richtig Not am Mann war, halt mal in den Zweitligakader holen können. Und ja, man hat das halt nicht gemacht und das ist von der Seite von der Fortuna aus, finde ich, eigentlich auch eine deutliche Ansage, was man ihm zutraut. Und Steffen Meyer hat, glaube ich, jetzt ja halt nicht die gleichen körperlichen, nicht den gleichen Bedarf aufzuholen, wie das bei dem Shinta Appelkamp gewesen ist. Und deswegen, ja, glaube ich einfach nicht, dass man bei der Fortuna deutlich genug auf ihn halt gesetzt hat oder ihm das halt wirklich zugetraut hat, sondern dass man halt gedacht hat, so ja, okay, wir können gucken mal so, ob der das dann halt nächste Saison irgendwie schafft. Ne, so ein bisschen so, wie das vielleicht irgendwie bei der Fortuna vor ein paar Jahren so mit Leuten wie Tim Golli war oder so, die dann auch mal irgendwie ganz kurz. Also so, das ist, glaube ich, so ungefähr das Potenzial, was ich vermuten würde, dass die Fortuna das dem Spieler zugetraut hat, weil sonst hätte man ihm irgendwie einen klareren Weg aufgezeigt. Auch wenn er jetzt ja anscheinend einen Profivertrag für die nächste Saison vorliegen hatte, aber ja, ich meine, der wird sich ja keine Illusionen machen, dass der bei Gladbach nicht in den Kader kommt und dann stellt wahrscheinlich jetzt einfach Borussia Mönchengladbach einen Kader zusammen, mit dem die halt nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen wollen und vielleicht auch mit ihrer zweiten Mannschaft dann in die dritte Liga wollen, was wahrscheinlich ja so perspektivisch gerade immer wichtiger wird, wenn man sich halt als Bundesligist noch ja den Luxus einer zweiten Mannschaft halt leistet. Und ja, ich glaube, dass man ihm dann wahrscheinlich da einen guten Weg aufgezeigt hat, wie er da halt ein fester Teil von sein kann.
Ja, bleibt halt unterm Strich, dass man innerhalb von einer Woche zwei Rechtsaußen verloren hat.
Wie fandet ihr denn den Rechtsaußen am Wochenende?
Ja, Sandhausen, ne? War das Spiel. Genau. Ja, also das Spiel erstmal, wie fandet ihr die Aufstellung? Fangen wir doch mal ganz vorne an.
Ja, also ich weiß, dass ich ehrlich gesagt, als ich die Aufstellung gesehen habe, relativ zufrieden war, weil ich mir keinerlei Illusionen mehr darüber gemacht habe. Also jetzt halt wirklich nicht mehr. Dass vielleicht Uwe Rösler es dann doch irgendwann nochmal mit einem anderen System probiert. Und ja, wenn man da halt dann so an die Sache rangeht, hat er eigentlich genau die richtigen Spieler gewählt, finde ich. Irgendwie die, ja, die am formstärksten waren, die denen man am meisten zugetraut hat. Ich war sehr, sehr zufrieden damit, dass er die offensive Aufstellung für die linke Seite mit Kutris und Peterson zusammen, dass er sich dafür entschieden hat und ja, erstmal so viel geballte Offensivkraft wie möglich auf den Platz gestellt hat. Bocek und Sobotka sind in der Mitte im Augenblick die stärksten und Prip ganz deutlich halt nicht. Deswegen ja, war ich eigentlich mit der Aufstellung komplett zufrieden in Anbetracht der Umstände.
Ja, und auch insgesamt konnte man ja mit dem Spiel auch zufrieden sein. Bis darauf, dass tatsächlich in der ersten Halbzeit dann doch am Ende so die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat. Beispielhaft war ja tatsächlich Zimmermann, der in zwei Situationen, okay, der erste Schuss war ziemlich schwierig aufs Tor zu bringen, aber der ja auch noch in der ersten Halbzeit, glaube ich, selber daran verzweifelt ist, dass er den Ball da nicht reinkriegt. Und ja, insgesamt muss man dieses gesamte Spiel darunter verbuchen, finde ich, dass es nicht nur ein starker Torhüter bei Sandhausen war, sondern dass man gemerkt hat, irgendwie an dem Tag soll es einfach auch nicht sein. Also haben ja Chancen für Fortuna-Verhältnisse für drei Spiele gehabt.
Ja, starker Torhüter und schwache Nerven irgendwie, oder?
Ja, also genau.
So, ja, also ich meine, man muss ja sagen, das ist ja wirklich extrem gut gelaufen. Also ich muss auch mal ganz kurz positiv erwähnen, weil wir ja da auch sehr viel Schelte machen. Ich fand den Kommentator von Sky total super. wirklich weder gestört noch dummes Zeug geredet, sondern doch auch teilweise sehr erhellendes Zeug geredet. Das fand ich schon mal gut. Ja, und ansonsten muss man ja sagen, war das ja von allen Beteiligten bis auf eben der Abschluss, der dann nicht im Tor war, eine extrem gute erste Hälfte, oder? Also mit allen Beteiligten meine ich auch Uwe Rösler, der ja im Prinzip so das, was wir immer gefordert haben hier, umgesetzt hat, hat direkt auf Attacke geschaltet. Sandhausen hat große Räume gelassen, ist nicht damit klargekommen, dass Fortuna über die Flügel aufgebaut hat. Die hatten ja immer Platz, sind sofort ins gegnerische Drittel gekommen, eben über die Flügel. Super stark, fand ich Kutris. Aber auch Peterson ziemlich gut. Kutris hat ja teilweise, was ich mir das mal so im Nachhinein angeguckt, man kann sich ja dann anschauen, was so die durchschnittlichen Spielerpositionen sind im Spiel. Und da ist Kutris fast auf einer Höhe mit Peterson, also so ein bisschen links unten versetzt. Also über links deutlich weiter nach vorne geschoben. Und ja, da ist ja alles, hat ja alles geklappt, was wir uns die ganze Zeit gewünscht haben. Gute Pässe, gute Laufwege, keine Chance. Also Sandhausen mit ihrem Pressing, was sie ja versucht haben, das natürlich der Fortuna sehr entgegengekommen ist, dass sie sich nicht hinten reingestellt haben. Ja.
Und auch tatsächlich interessante und möglicherweise einstudierte Standardvarianten, die gefährlich geworden sind. Sandhausen hat so gespielt, wie man es erwartet hat, mit den hohen Bällen, sodass nichts angebrannt ist. Dass man da mit dem 0-0 in die Pause geht, das hat mich schier zur Verzweiflung gebracht, weil ich mir schon gedacht habe, es lässt nichts Gutes ahnen für die zweite Halbzeit. Aber woran lag es denn jetzt eigentlich? Also wirklich nur eine Nervensache oder ist man an einigen Stellen dann doch nicht zwingend genug gewesen?
Ja, also ich glaube, man war halt, wenn überhaupt, nicht zwingend genug im Abschluss, ne? Aber an sich, glaube ich, würde ich jetzt auch der Fortuna nicht unbedingt viel vorwerfen, also vor allem nicht in der ersten Halbzeit, von der Spielweise her. Man muss halt dann irgendwie die Dinger machen. Und gerade da man ja auch schon so ein bisschen wusste, dass der Wind wahrscheinlich eine große Rolle spielt, ne? Also ja. Es war ja echt extrem windig und Fortuna hatte in der ersten Halbzeit halt Rückenwind. Und ich meine, man konnte das ja zum Beispiel auch bei diesem einen Hennings-Freistoß sehen, der halt irgendwie, glaube ich, gegen die Latte dann geht, der einfach so unfassbar Schwung noch bekommen hat, als er schon in der Luft war, dieser Ball, der eh schon relativ hart geschossen war. Und ja, so ein bisschen war es irgendwie dann nach der Halbzeit irgendwie zur Halbzeit klar, ne, dass es jetzt auf jeden Fall danach schwieriger wird. Aber in der ersten Halbzeit fand ich eigentlich, hat die Fortuna genau das Spiel gespielt, was man halt irgendwie von ihr erwarten konnte. Und natürlich irgendwie auch Glück gehabt, dass Sandhausen erst so spät reagiert hat und dann von der Raute halt umgestellt hat und dann die Fortuna im System gespiegelt hat, weil ja, solange wie Sandhausen mit der Raute agiert hat, hatte die Fortuna natürlich das unglaubliche Glück, dass man halt einmal jetzt in der Saison so aufbauen konnte, wie man halt aufbauen will, ne? Irgendwie den, dass man halt irgendwie sofort den Ball einfach auf die Außen gibt und da halt irgendwie Platz ist, weil es dann erstmal nur einen direkten Gegenspieler gibt. Ja, weil irgendwie dann, und der hat dann auch noch, der halt erstmal nicht direkten Zugriff, weil die äußeren Rautenspieler dann ja eben auch nicht sofort an der Linie sind, sondern halt irgendwie erstmal dahin laufen müssen. So ganz grob vereinfacht. Und weil auch eben auch die beiden Außenverteidiger sehr, sehr weit hinten agiert haben bei Sandhausen, war halt einfach immer wieder Platz. Das hat sich ja dann erst bei Sandhausen in der zweiten Halbzeit ein bisschen gebessert.
Aber die haben ja nicht gespiegelt. Die haben doch auf eine Dreier-Fünfer-Kette gestellt, ja.
Ja, aber irgendwann haben sie doch dann auch gespiegelt, so um die Halbzeit rum.
Ja. Vor der...
Also die waren schon mit drei Mann innen dann, also das in der zweiten Halbzeit, aber nee, in der zweiten unabhängig Halbzeit, aber da,
die erste Halbzeit rum ist auch dann irgendwann dieser Szene, Biada, irgendwie auch einfach dann irgendwann immer weiter zurückgegangen so und dann hat man sich das, hat man das einfach insgesamt alles breiter geschoben.
Aber unabhängig davon habe ich das halt schon auch erwartet, also ich habe schon erwartet, dass Sandhausen da nochmal umstellt zur Halbzeit. Und deshalb hatte ich halt zur Halbzeit nicht so die große Hoffnung, ich war so ein lachendes und ein weinendes Auge, lachendes so irgendwie, ja, habe mich halt tatsächlich gefreut, dass es mal wirklich so eine Offensivpower auf dem Rasen gab und auch bei so einem mittelmäßigen Platz. Aber wenn es da 0-0 steht, also ich war nicht sehr optimistisch zur zweiten Halbzeit.
Ich habe mir auch so, ich war eigentlich schon relativ optimistisch, ja, gerade auch, weil man es ja immer wieder geschafft hat in der ersten Halbzeit, eben auf diese neu formierte Innenverteidigung bei Sandhausen, die ja wirklich der extreme Schwachpunkt sein sollte, dass man da immer wieder geschafft hat, halt Hennings und Karaman halt anzuspielen und immer wieder auch so schnelle, flache Bälle halt reinzubekommen von den Außen in den Strafraum, wo du, glaube ich, halt schon am besten halt wirklich ein Innenverteidiger bist, weil das eine ziemlich innenverteidiger-typische Bewegung ist, halt da irgendwie so ein Ball dann halt irgendwie sozusagen, also halt vor allem so Endverteidigungsmomente, nenne ich es jetzt mal, herzustellen, wo du halt wirklich exakt stehen musst, wo du dann irgendwie bei vollem Tempo dein Körpergewicht verlagern musst, um dann halt irgendwie eventuell so einen Ball irgendwie so gerade rauszukratzen, so wie es halt Kevin Dunn so wahrscheinlich besser macht in der zweiten Liga als fast jeder andere Innenverteidiger. Und man hat das eigentlich immer wieder hinbekommen, solche Bälle zu spielen. Und eben auch, wie gesagt, Hennings und Karaman halt mit dem Rücken zum Tor anzuspielen, die dann irgendwie auch mal Bälle schnell weitergeleitet haben. Das hat ja immer wieder für Gefahr gesorgt. Aber ja, leider bei den klarsten Situationen ist dann halt irgendwie immer Matthias Zimmermann in Abschlusssituationen gekommen.
Genau, aber da hast du doch nicht wirklich damit gerechnet, dass Zimmermann im zweiten Durchgang, also dass sie da nicht die Außen stärken und er nochmal so frei zum Abschluss kommt. Also ja, ich sag mal, das, generell, was da gut geklappt hat, habe ich mir gedacht,
dass die Hoffnung, dass man weiter solche Bilder spielt, also dass man dann einfach weiter genau an diesem Plan halt festhält und dass dann irgendwann ja vielleicht auch doch mal das Tor fällt. So. Und ich meine, es gab ja dann auch zum Anfang der zweiten Halbzeit gab es ja dann auch noch mal solche Chancen.
Aber nicht mehr so viel.
Darf ich mal eine Interessensfrage stellen? Ich habe das Spiel ja nicht sehen können, deswegen schweige ich auch. Ich habe mir halt gedacht, okay, die Torschussstatistik ist relativ eindeutig. Es war klar dann irgendwann, das bekam ich dann auch mit, dass das relativ einseitiges Spiel ist, aber wenn ich mir diese Passstatistik angucke, die hatte ich halt anders erwartet. Die ist nicht total ausgeglichen, aber die ist nicht so stark eindeutig zulasten der Fortuna, wie ich es gedacht hätte. Also es war jetzt kein Spiel, wo die Fortuna halt quasi Handball gespielt hat und Sandhausen eingeschnürt hat und da sich den Ball zugeschoben hat, sondern eher Sandhausen spielt hinten raus, Balleroberung und dann schnelles Umschaltspiel. Oder wie kann ich mir das nochmal vorstellen?
Ja, das war eigentlich das große Glück, dass Sandhausen sich halt auch gar nicht hinten reingestellt hat, ja, sondern richtig, dass sie natürlich schon defensiv agiert haben. Also gerade, wie gesagt, die Außenverteidiger waren halt sehr, sehr defensiv. Die sind halt wirklich kaum über die Mittellinie mal gegangen. Aber so an sich hat man halt schon versucht, auch so ein bisschen Fußball zu spielen, so ein bisschen mitzuspielen. Und das sind ja eigentlich bisher in dieser Saison immer die Spiele gewesen, wo Fortuna am besten ausgesehen hat. Wenn man halt auf eine Mannschaft, die halt vom Spielerischen her, vom Kader her, nicht auf dem gleichen Niveau ist. Wenn sich eine von den Mannschaften dann halt versucht, nicht innen reinzustellen, sondern mitzuspielen, da hat der Fortuna dann häufig auch mal Spiele sogar gewinnen können in der Saison.
Und also ich würde noch anschließen, Jan, an deine Frage, dass Fortuna wirklich versucht hat, schnell die erste Pressinglinie zu überspielen und immer direkt nach vorne zu spielen. So, und risikoreichere Pässe gespielt hat. Und ich glaube, so sind dann auch ein paar dieser Fehlpässe zustande gekommen. Aber es war halt nicht hinten in der Innenverteidigung sich die Bälle hin und her schieben, sondern es ging eigentlich vor allem in der ersten Hälfte ziemlich geradlinig immer nach vorne, über die Außen viel und so. Die haben ja auch immer versucht, über die Außen aufzubauen. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es uns nicht so negativ aufgefallen ist, weil es generell so einen Drive nach vorne gab. Und da verzeihst du dann auch mal, dass ein etwas riskanterer Pass dann vorne im letzten Drittel verloren geht. Wenn du siehst, dass sie ja Chancen am laufenden Band haben, dann geht auch mal ein Pass schief. So.
Ja, und das haben wir ja auch zum Teil auch gefordert, dass man das halt mehr macht. Ne?
Ja, richtig.
Darf ich jetzt, also wenn ihr in die zweite Halbzeit gehen wollt, dann habe ich noch eine weitere Frage, die mir beim Anschauen der Pressekonferenz aufgefallen ist, zum Wechsel in der 70. Minute. Da wurde Uwe Röster darauf angesprochen, warum er denn halt dann die irgendwie anscheinend gut präsenten Peterson und Kutris rausgenommen habe und dann halt Hart als Borello reingebracht hat. Entschuldigung, da war ich kurz auf dem falschen Fuß. Aber seine Antwort darauf war, weil er das letzte Woche gemacht hat.
Erfolgreich
gemacht hat und er quasi diesen Trend nicht wegnehmen wollte. Wo ich mir dachte, inwiefern ist das jetzt ein gutes Argument? Also eigentlich ist es ja gar kein Argument. Aber vielleicht könnt ihr das doch noch im Spiel irgendwie auffangen, in dieser Situation, wo ja anscheinend in der zweiten Halbzeit einfach weniger lief, dass er da halt doch einen Akzent setzen wollte auf Außen, weil über Peterson und Kutris nichts mehr ging. Oder weil ich habe mir halt gedacht, das ist jetzt hier nur ein Aberglaube, den du hier verbreitest, oder viel steht da mehr dahinter?
Ja, ich glaube, also so ein bisschen ist dieser Wechsel halt Uwe Rösler Coaching in a nutshell. So, das ist, Stanthausen hat dann halt zur Pause umgestellt auf Fünferkette. Oder auf Dreierkette, je nachdem, wie man es bewerten möchte. Sodass dann halt die Außen halt ständig zu waren. Fortuna hat einfach alles genau so weitergemacht wie vorher. Das hat dann auch gereicht, um noch eine Riesenchance irgendwie zu produzieren. Das hat gereicht, um halt irgendwie weiter die spielbestimmende Mannschaft zu sein. Und ja, so ist das Spiel dann halt irgendwie so bis zur 70. ein bisschen vor sich hingeplätschert, aber Fortuna war halt irgendwie immer noch leicht überlegen. Und dann hat halt Uwe Rösler, also ein bisschen als Antwort darauf, glaube ich, dann halt, weil er nicht wusste, was er tun sollte, halt diesen Wechsel vorgenommen. Dazu ist ja auch noch Pripp dann irgendwie für Botzek gekommen.
Aber da würde ich dir gerne widersprechen. Also Fortuna war gleichwertig dann nur noch. Also ich sag mal, Sandhausen hat halt gemerkt, so wir stehen im Abstiegskampf, wir müssen hier mehr riskieren, ansonsten wird das nichts. Wir haben jetzt mehr Optionen auf den Außen dadurch, dass wir auf Fünferkette umgestellt haben. Irgendwie klappt das besser. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich mir die letzte Chance vor den drei Wechseln in der 52. Minute notiert habe. Also knapp 20 Minuten vor den Wechseln. Und danach ist Sandhausen halt mutiger und besser ins Spiel gekommen.
Will ich auch gar nicht widersprechen. Die sind halt dann dadurch besser geworden. Aber Fortuna war trotzdem irgendwie immer noch die Mannschaft, die halt spielbestimmender war. Aber halt die, wie gesagt, eben genau überhaupt nicht mehr zwingend war und halt überhaupt nicht mehr in Abschlusssituationen gekommen ist. Das war dann wieder das übliche Fortuna-Spiel. Ja. Ne? So ein bisschen. Man versucht irgendwie ins letzte Drittel zu kommen und die Antwort von Uwe Rösler darauf ist dann halt einen komplett systemgetreuen Wechsel zu machen, einen Peterson rauszunehmen, was man vielleicht so ein bisschen verstehen kann und mit Kutris halt den absoluten Unterschiedsspieler halt rauszunehmen und halt Florian Hartherz zu bringen. Und ja, danach war dann halt dann sämtliche Angriffsbemühungen der Fortuna nach vorne eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und ich weiß, man sollte sich dann ja auch immer nicht auf so Spieler irgendwie einschießen und so, aber ich habe dann halt trotzdem hier mal eine Strichliste mit harten, riesigen technischen Fehlern unbedrängt, die zu Ballverlusten geführt haben, bei Florian Hartherz geführt und bin bei 6 angekommen. So, für 20 Minuten ist das halt echt eine unfassbare Zahl einfach. Und wenn man dafür halt den besten Spieler rausgenommen hat, den wichtigsten Spieler fürs Spiel nach vorne, also es ist ein komplett unverständlicher Wechsel für mich gewesen. Kutris da rauszunehmen und dafür dann auch ein Hartherz zu bringen und du weißt genau, was du rausnimmst, du weißt genau, was du reinbringst. Fassungslosigkeit wirklich bei mir. Komplette Fassungslosigkeit.
Ich wollte mal fragen, wisst ihr, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, Kutris hat bisher noch nie durchgespielt, ne? Also vielleicht, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Vielleicht ist er auch einfach platt gewesen. Also
ja, aber das hat er
nicht gesagt. Ja, genau. Das hat er nicht gesagt.
Oder hat er gesagt? Nicht gesagt. Dann weiß man halt nicht, ob das einfach eine patzige Rösler-Antwort war und eigentlich wäre eine viel besser verständliche Antwort. Der Leo ist halt nach 70 Minuten einfach durch, weil das war eigentlich meine Vermutung, weil warum sonst würdest du ihn rausnehmen wollen? So. Aber das kann man dann auch sagen, glaube ich.
So. Also ich meine, man muss ja sagen, das Spiel von Leonardo Kutris ist sehr laufintensiv und ich kann mir halt auch vorstellen, dass er nach 70 Minuten durch ist, aber wenn das nicht der Grund war, dann verstehe ich auch die Welt nicht mehr.
Ja, weil in unserer neuen Fortuna-Welt der letzten, weiß ich nicht, 2 bis 3 Spiele jetzt ungefähr, ist doch mittlerweile Leonardo Kutris fast so unverzichtbar, wie Shinta Appelkamp es mal war. Also halt auf kleinerem Level, aber Ich weiß es nicht. Mhm. Also selbst ein Kutris, der halt komplett blau ist, weiß ich nicht. Den würde ich, glaube ich, im Augenblick trotzdem lieber noch auf dem Feld lassen, weil ja, weil das halt wirklich der einzige kreative Spieler halt ist, den du im ganzen Kader jetzt gerade aufstellen kannst.
Mhm. Also ich glaube, eine wirkliche Erklärung bekommen wir jetzt hier nicht. Aber
ja, aber lass doch mal kurz festhalten, dass es nicht an Florian Hartherz lag, dass dieses Spiel nicht richtig gewonnen wurde. So.
Ja. Ja.
Und dann, also, weil das lag daran, dass halt, also selbst Rösler sagt ja manchmal auch ein bisschen Unvermögen. Also diese vergebenen Chancen, das ist man halt komplett selber schuld.
Ja, vielleicht muss man da jetzt auch nochmal die 52. Minute nochmal ansprechen, weil das wirklich einfach, das ist halt das Ding neben den ein, zwei Sachen, neben den ein, zwei hundertprozentigen von Zimmermann in der ersten Hälfte, das Ding muss halt rein. Ne? Was ist einfach auch eine, was für eine schöne Kombination hier mit One-Touch-Fußball. Da wird mal der Ball mit der Hacke in den Lauf gelegt. Und ja, dann steht am Ende Kenan Karaman da komplett frei vorm Torwart. Wie hieß der jetzt? So ähnlich wie Campino.
Capino.
Und ja, ich meine, der hält den natürlich auch gut, aber der Ball muss halt unbedingt rein.
Ja.
Und dann
von kommt Peterson, dann
auch Peterson nochmal diese Nachschusschance. Macht eigentlich auch alles richtig. Und irgendwie kriegt halt dieser Torwart dieses Ding über die Latte. Also es ist wirklich unfassbar.
Übrigens, in dieser Szene lässt sich auch die einleitende Frage von Moritz prima beantworten, dass der Rechtsaußen von Wochenende sehr gut gefallen hat. Kovnatski hat das wirklich toll gemacht, obwohl der für mich nicht so einen wirklichen Rechtsaußen gespielt hat. Der war ja überall. Also der hat sich ja auch mal in die Mitte bewegt und hat aber ein tolles, super Spiel gemacht und war ja an dieser tollen Kombination dann auch beteiligt. Komischerweise halt ist das dann der Moment, wo dem Spiel so ein bisschen der Stecker gezogen wird, ne? Weil danach ist halt dann lange Leerlauf gewesen.
Ja, das haben wir ja eben auch schon so ein bisschen
und
stoßen da ja wahrscheinlich ähnlich wie die Trainer der Fortuna selber ja auch trotzdem immer noch so ein bisschen auf Granit irgendwie, wenn wir da wirklich versuchen rauszufinden, was da die Probleme sind, und sowohl wir als auch die Fortuna findet da weiterhin keine Lösung und hat dann da in dem Spiel auch keine Lösungen gefunden und dann ja auch in den letzten 20 Minuten halt keine richtigen Lösungen irgendwie mehr gefunden.
Ich hatte auch das Gefühl, die versuchen es dann irgendwann so ein bisschen mehr durch die Mitte, ne, weil irgendwie die Außen dicht sind und so, also irgendwie mehr Pässe in die Mitte versuchen, wenn man sich irgendwie dann versucht, die Räume, die dann drei Innenverteidiger geben, wenn die Außenverteidiger aufgerückt sind, irgendwie ein bisschen auszunutzen und so. Aber ja, das war ja dann nicht mehr besonders erfolgsversprechend. Das, finde ich, ist dann wiederum auch ein Problem, was wir irgendwie doch schon häufig gesehen haben, dass halt, und deswegen, genau, das war noch ein Gedanke, vielleicht hat Rösler eigentlich immer recht gehabt, damit in der ersten Halbzeit auf Sicherheit zu gehen, um dann in der zweiten Halbzeit kalibrieren zu können. Weil, wenn es andersrum läuft, stellen wir uns vor, der SV Sandhausen hätte in der ersten Halbzeit sein Spiel durchgedrückt bekommen. Dann hätte Rösler bzw. Bellinghausen oder wer auch immer dafür gesorgt, dass die Fortuna sich besser auf das Sandhäuser-Spiel einstellt. Jetzt ist es ja andersrum gelaufen. Das heißt, wenn du den offensiven Ansatz wählst und kein Tor in der ersten Halbzeit schießt, dann schießt du auch kein Tor mehr in der zweiten Halbzeit. Das heißt, dann bist du verloren. Weil Anpassungen während des laufenden Spiels werden nicht vorgenommen.
Das ist ein brillanter Schachzug eigentlich, wenn man weiß, dass man kein Ingame-Coaching kann. Ja,
genau.
Dass man halt
die erste Hälfte verkackt.
Ja, die erste Hälfte verkackt man. Und in der zweiten kann man dann ungefähr das machen, was man halt sich vor dem Spiel vorgenommen hat.
Genau. Außerdem gibt es da noch eine sehr, sehr spannende Statistik zu. Also es gibt ja sowieso, also die Wahrscheinlichkeit, dass Fortuna es in dem Spiel trifft, war halt sowieso, also in der ersten Halbzeit sehr, sehr gering, weil ihr könnt ja alle mal raten, wie viele Tore die Fortuna bisher auswärts in der ersten Halbzeit geschossen hat.
Auswärts nur? Zwei?
Keine Ahnung.
Es sind immerhin fünf. Insgesamt nur fünf. Ja, okay, ist dann immerhin die Hälfte. Die haben ja insgesamt nur 10 in der ersten Halbzeit geschossen.
Das ist trotzdem das ist schon ein verdammt geringer Wert für eine Mannschaft, die aussteigen will, oder?
Also. Ja, also, ja, aber wir hatten über die 10 Tore in der ersten Halbzeit in der letzten Folge gesprochen und dann immerhin die Hälfte davon auswärts. Also, das erstaunt mich jetzt. Also, das ist schon nicht schlecht.
Ja, das lässt einen auf jeden Fall dann auch wieder ein bisschen optimistischer in den Rest der Saison schauen. Und wenn man jetzt schon irgendwie gerade dabei ist, ein bisschen optimistischer in den Rest der Saison zu schauen, es gibt ja wirklich auch eine kleine positive Nachricht, finde ich, nämlich die, dass Brandon Borello so langsam den Eindruck macht, als ob er echt noch dabei ist, bei der Fortuna und auch generell in der Saison noch anzukommen. Der war ja dann auch bei demselben Wechsel, wo Pripp und Hartherz gekommen sind, auch mit dabei, wurde dann für Peterson auf die Seite gesetzt und hat mir dann eigentlich auch echt extrem gut gefallen. Also halt nicht, jetzt nicht unbedingt im Zusammenspiel zusammen mit Hartherz, also die haben jetzt, weiß ich nicht, nicht zusammen da in der gleichen Weise halt irgendwie die Seite beherrscht, aber Borello selber wirkte einfach extrem ballsicher, irgendwie hat auch wirklich mal ein, zwei Situationen gehabt, wo er so ja keine so richtigen Dribblings gewonnen hat, aber schon so eine Art Offensiv-Zweikämpfe halt irgendwie jeweils für sich entschieden hat, saubere Pässe gespielt irgendwie und wirkte auch einigermaßen gefährlich. Oder hast du das anders gesehen, Tim?
Nö, das war schon eine ordentliche Leistung von Brandon Borello, so dass er mittlerweile halt wirklich dran ist, sag ich mal. Und immer auch mal eine Option ist, vielleicht auch für die Startelf. Und das ist schön, aber ja, jetzt beginnt ja auch die lange Vorbereitung auf die Saison 2023.
Jetzt kommt das nächste Spiel, das ist ein Pflichtsieg, Tim. Das ist wirklich ein komplett richtungsweisendes Spiel. Wenn das nicht gewonnen wird, dann ist es wirklich schwierig. Aber Jan wollte noch etwas fragen,
ja,
oder?
Ja, ja. Ja, aber nur, wenn wir bei der Spielbesprechung schon dem Ende entgegengehen.
Ich glaube, ja.
Weil ich habe ja mir überlegt, wenn einer von euch wirklich, wirklich langweilig ist, dann hätte ich eine kleine Aufgabe zu vergeben und sich zwar sämtliche Pressekonferenzen von Uwe Rösler seit Dezember anzugucken und festzustellen, wo es eigentlich kippt. Weil ich habe den Eindruck, diese patzigen Antworten, wo er halt sagt, fickt euch einfach, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Das war nicht von Anfang an so, sondern es gibt da irgendwie einen Moment, wo er anfängt, patzige Antworten zu geben und halt auch so einsilbige Antworten. Normalerweise hat er auch so ein bisschen geredet, ein bisschen geplaudert. Das macht er halt überhaupt nicht mehr, sondern er gibt halt, macht manchmal nur so Antworten, die ja selbst den Pressemenschen der Fortuna irritieren, weil er noch denkt, da kommt noch was, aber da kommt dann wieder nichts mehr. Ja. Und ich wüsste gerne, was der Kipppunkt ist und da frage ich mich, ob das ein Blick hinter die Kulissen ist, wo man quasi ihm oder seinem Berater gesagt hat, dass man das in Vertragsgesprächen erstmal vielleicht sein lässt oder ob das also einfach eine Reaktion auf die sportliche Entwicklung ist. Gut, das hängt ja auch irgendwie zusammen. Aber das ist mir schon aufgefallen, dass der einfach nicht mehr so entspannt und freundlich ist, wie der das noch vor einiger Zeit war. Also, wenn ihr nichts zu tun habt, Uwe Rösler Pressekonferenzen, Binge-Watchen.
Ist ja bald wieder Lockdown.
Und Länderspielpause.
Auch noch.
Als Abrundung vielleicht zu dem Spiel sei noch gesagt, dass unsere Fortuna ja in ungewöhnlichem Blau, wir haben über das Kürbistrikot letzte Woche schon geredet, gespielt hat und sich nahtlos auf jeden Fall in die bisherige Bilanz in Sondertrikots, die ja leider mittlerweile Regelmäßigkeit haben in allen Fußballvereinen in Deutschland und der Welt, eingereiht hat. Und zwar ist jetzt bei den 5 Sondertrikots, die man unters Volk gebracht hat, die Bilanz 3 Niederlagen, 2 Unentschieden. Aber immerhin, die letzten beiden haben zum Unentschieden geführt, die letzten beiden.
Was war denn das davor?
Gegen Borussia Dortmund letztes Jahr hat man in dem 125-Jahre-Trikot gespielt und 1-1 gespielt.
Ja, stark. Ich muss auf jeden Fall jetzt noch einmal kurz über meinen Schatten springen und nochmal Uwe Rösler ganz, ganz doll loben. weil er halt in der Nachspielzeit oder, glaube ich, in der 90. Minute dann bei einer Ecke ja nochmal Florian Kastenmeier nach vorne beordert hat, was halt 2 Sekunden vorher bei uns im Wohnzimmer auf dem Sofa schon lautstark gefordert wurde. Ja, wirklich ganz, ganz großartig, finde ich auch immer noch die absolut richtige Mentalität, so du musstest dieses Spiel halt unbedingt gewinnen, finde ich richtig gut, dass das gemacht wurde, hat dann leider dieses Mal nicht zum Erfolg geführt, traurigerweise. Und ja, damit kann man halt dann, wie auch schon angesprochen, wirklich einen Haken hinter die Saison machen. Man hat jetzt genau 40 Punkte, das ist doch nett. So, und man muss sich halt wirklich keine Gedanken mehr nach unten machen. Und ja, kann jetzt halt irgendwie, wie wir das, glaube ich, jetzt auch schon mehrfach in den letzten Wochen immer nach den Auswärtsspielen, glaube ich, angekündigt haben, ja, sich jetzt die restlichen Spiele damit beschäftigen, sich um die nächste Saison zu kümmern und Schlüsse dafür zu ziehen.
Es sei denn, die ganzen Mannschaften sind jetzt immer zur Hälfte in Quarantäne und spielen mit der B11 und Fortuna kommt durch.
Ja, also tatsächlich sollte sich der geneigte Fortuna-Fan den 23.07. bis 25.07. schon mal dick und fett im Kalender markieren. An dem Tag beginnt nach dem Rahmenterminkalender. Wir wissen, Corona stellt das alles vielleicht nochmal in Frage, aber da soll die neue Saison der zweiten Bundesliga beginnen. Und es deutet momentan vieles darauf hin, dass das eine sehr attraktive Liga werden könnte, nicht nur aufgrund der großartigen Fortuna aus Düsseldorf.
Ja, auf jeden Fall eine super schöne Schleife hinter das letzte Fußballjahr. Ja, ich meine, ein Auswärtsspiel, in dem die Fortuna eigentlich das ganze Spiel anrennt und halt irgendwie das Tor nicht treffen will. das war ja auch vor einem Jahr das letzte Mal, als noch die Fortuna vor Zuschauern in Mainz gespielt, halt genauso der Fall. Auch da so ein bisschen so ein Spiel, wo man am Ende sagen musste, gut, vermutlich können wir jetzt das Saisonziel mehr oder weniger abschreiben und ja, ein bisschen so fühlt man sich jetzt auch. Ich glaube, wenn man uns dann nach dem Spiel noch erzählt hätte, dass die Fortuna es nicht nur geschafft hat, irgendwie dieses Spiel gegen Mainz nicht zu gewinnen, sondern dass auch mal ganz locker im nächsten Jahr halt keine Zuschauer in den Stadien sind.
dann hätte ich nicht gesagt,
also ich erinnere mich noch, wie unglaublich ich da damals noch in Nicaragua vor meinem Laptop gesessen habe und den halt komplett durchs Fenster hätte pfeffern können. Aber ich glaube, mit der zusätzlichen Info hätte ich dann auch nicht mehr so viel anfangen können.
Das waren auch ungefähr 21 Torschüsse damals, ne? Wie jetzt in Sandhausen, ne?
Ja.
Ja. Damit, das war ein ganz netter Artikel in der 11 Freunde auch darüber, die berichten, dass Kenan Karaman eigentlich das letzte echte Bundesliga-Tor geschossen hat. Also nicht für die Fortuna, sondern eben der Bundesliga. Und es endet so ein bisschen mit so einer leisen Hoffnung, dass es doch vielleicht irgendwann nochmal wieder zurückkommt, dass wir wieder echten Fußball sehen können und nicht mehr diese Scheiße ertragen müssen, die ganze Zeit da von den Seiten gebrüllt werden. Da gibt es ja auch immer so Standardsprüche, die man mittlerweile nicht mehr hören möchte.
Die Ekstase auf den Rängen, die kann man sich immer ganz gut in der Betrachtung von alten Spielen nochmal reinziehen. Das ist ja teilweise dann wirklich wie aus einem anderen Leben, aus einer anderen Welt. Aber ich glaube, eine gute Möglichkeit gibt es ja dazu auch jetzt bald, weil zu den 125 Jahren Vereinsgeschichte jetzt auch noch so ein Film natürlich nicht in die Kinos kommt. Also sonst hätte man wahrscheinlich eine Kinopremiere gehabt ohne Corona. Aber Fortuna hat es sich nicht nehmen lassen, die 125 Jahre Vereinsgeschichte irgendwie kennt ihr die zwei Produzenten des Films? Auf jeden Fall von zwei Fans/Filmemachern. Auf Blu-ray und DVD bannen zu lassen und kam jetzt der erste Trailer raus und ich glaube, ich werde mir das mal angucken, gerade weil, wenn man Es gibt ja auch immer vor den Spieltagen dieses It War einmal auf Facebook, was ich auch immer ganz gerne gucke, gerade weil da immer Zuschauer da sind. Also ja, das ist halt schon. Bock. Also ich vermisse es jetzt mittlerweile doch ein bisschen mehr wieder. Zwischendrin hatte ich mich ein bisschen arrangiert, aber wäre schon cool, mal wieder zum Fußball zu gehen ins Stadion.
Der YouTube-Algorithmus hat mir irgendwie vor ein paar Tagen das Spiel der Fortuna gegen Hertha BSC, das 4:1, was war 4:0? Nicht das Spiel.
Saison 2018/19.
Ja, genau. Reingespielt. Das, ja. Und das war halt einfach nochmal verrückt, sich das anzugucken. Nicht wegen der vielen Tore, die Fortuna gemacht hat, sondern ich habe einfach gedacht, krass, das ist ganz schön laut, so ein Stadion. Also es war wirklich eine merkwürdige Erinnerung daran, was jetzt, woran man sich fast schon gewöhnt hat. Also zumindest ich. Ja, das ist natürlich nicht gut, dass man das tut.
Und ja. Ja, trotzdem an dieser Stelle nochmal mein großer Appell an alle, die da jetzt meinen, das nochmal irgendwie kundzutun, ob das jetzt Sky ist mit ihrer Wir vermissen euch Kampagne zu diesem Spieltag, um nochmal auf das Jahr Geisterspiele hinzuweisen, an alle Vereins-Accounts und gerade auch an den Fortuna-Account, der ja irgendwie jedes Spiel und jeden Spieltag halt irgendwie das leere Stadion twittert, bevor das Spiel losgeht. Mit dem Hinweis darauf, dass man sich nicht dran gewöhnen kann, wenn dass man sich mal noch nicht dran gewöhnt hat, dass halt keine Fans im Stadion sind und so weiter. Ja, wir wissen es. Ich kann das echt nicht mehr hören. Und ich will es nicht jeden fucking Spieltag lesen. So, es ist unfassbar nervig. Es reicht wirklich so.
Bestimmt fehlt uns das auch mindestens so viel wie dem Twitter-Menschen von Fortuna.
Also ich muss sagen, jetzt zum einjährigen Jubiläum fand ich es schon legitim, da mal wieder darauf hinzuweisen, aber nicht vor jedem Spiel, da gebe ich dir vollkommen recht.
Aber auf der anderen Seite, als Mahnmal dafür, dass wir uns nicht daran gewöhnen und dass wir im Hinterkopf haben, dass es doch wieder besser werden könnte.
Ja, besser wird es auf jeden Fall noch nicht sein, wenn die Fortuna jetzt am nächsten Montagabend um 20.30 Uhr auf den VfL Bochum treffen wird.
Endspiel.
Ja, das allerletzte Endspiel, das gewonnen werden muss, um noch ein Wörtchen oben mitreden zu können. Ja, und die Vorzeichen stehen auf jeden Fall vielleicht ein kleines bisschen besser, als man das auf den ersten Blick so erwarten könnte. Denn die Bochumer kommen, auch wenn sie eigentlich aus einer sehr, sehr starken Phase kommen, die sie ja mittlerweile bis auf Platz 1 der zweiten Liga gespielt hat, dann doch jetzt ein bisschen angeschlagen nach Düsseldorf. Sie haben nämlich jetzt gerade zu Hause gegen den HSV, der auch wirklich in einem sehr, sehr wichtigen Spiel mit 0:2 zu Hause verloren. Und hat da auch sehr, sehr viel Kräfte investieren müssen. Früher Platzverweis und dann dem Spiel hinterherlaufen, das kennt die Fortuna ja auch noch zu Genüge aus dem Hinspiel gegen Bochum. Und so war es jetzt bei den Bochumern gegen Hamburg auch. Man hatte in der Mitte der ersten Halbzeit lag man schon zurück, hat dann Platzverweis bekommen, hat dann auch die ganze Zeit mehr Ballbesitz gehabt, aber irgendwie nicht so wirklich Gefahr entwickeln können und sich dann irgendwie vom cleveren HSV irgendwie letztendlich dann halt ausspielen lassen und dann, ja, damit die Hamburger jetzt doch wieder so ein bisschen zurückgeholt. Und durch die rote Karte heißt es natürlich jetzt auch, dass man zumindest mal auf einen wichtigen Spieler verzichten muss gegen die Fortuna und das ist der Linksaußen Danny Blum, der auch, ich glaube, gerade in dem 5:0 im Hinspiel, kann man sich vielleicht noch ein bisschen erinnern, sehr, sehr stark war mit Tor, mit Vorlage und auch noch mit der ein oder anderen hundertprozentigen Chance. Also ja, zumindest um den muss sich die Fortuna jetzt am Montag nicht kümmern. Was aber trotzdem schwer genug sein wird, ist die Bochum mal generell auszuschalten. Die spielen ein super selbstbewusstes Ballbesitzspiel, natürlich auch irgendwie immer relativ vertikal nach vorne. In ihrem 4-2-3-1, das sie einfach jetzt auch schon seit Ende der letzten Saison durchziehen unter Thomas Reis. Der große Trumpf ist die große Eingespieltheit. Und ja, wie gesagt, sie sind einfach eine der wenigen Mannschaften in der zweiten Liga, die einfach ganz knallharten Ballbesitzspiel durchzieht. Und da ist der absolute Schlüsselspieler in dem 4-2-3-1 auf der 10 der Österreicher Robert Juhl. Der ist auch im Augenblick der Topscorer in der Liga, hat halt schon 12 Tore und 10 Assists auf seinem Konto. Sind natürlich auch ein paar Elfmeter drunter, aber trotzdem auf jeden Fall ein richtig gefährlicher Mann, schlägt unglaublich gefährliche Standards. Also selbst, es gibt, glaube ich, immer häufig Spiele von Bochum, wo der irgendwie auch mal ganz gut ausgeschaltet wird und dann ja, macht er trotzdem ein Elfertor und schlägt eine Ecke und hat dann doch wieder 2 Scorerpunkte. Und Bochum 2 Tore. Also das sind auf jeden Fall alles Dinge, auf die man unbedingt achten werden muss. Ja, der zweite Topscorer im Kader ist Simon Zoller. Mit 1,79 für seine Verhältnisse ja doch ein relativ kleiner Mittelstürmer, aber wird halt eben auf der Mittelstürmerposition eingesetzt. Bei dem ist allerdings nicht ganz klar, ob der überhaupt spielen können wird. Der hat jetzt die letzten beiden Spiele auch gegen die direkten Konkurrenten Fürth und HSV wegen muskulärer Probleme verpasst und ja, ist einfach im Augenblick nicht abzusehen, aber der hat auch schon 20 Scorerpunkte. Also das heißt, ja, wenn er spielt, ist es auf jeden Fall auch ein richtig, richtig gefährlicher Mann. Wenn er nicht spielen können wird, wird der Topscorer der letzten Saison, Sylvain Jean-Voulin, wahrscheinlich wieder im Mittelsturm agieren. Der wurde ja im Sommer schon überall hingeschrieben. Ich habe den auch, glaube ich, in der Vorschau in der Hinrunde hier in höchsten Tönen gelobt. Aber bisher, diese Saison funktioniert ja überhaupt nicht. Das ist eben auch ein ganz, ganz anderer Stürmertyp als Zoller. Halt mehr so der große Brecher. Und ja, der hat bisher nur ein Tor gemacht, wurde jetzt immer nur eingewechselt, hat jetzt das erste Mal in 2021 überhaupt mal wieder von Anfang an gespielt gegen den HSV und musste dann nach der roten Karte taktisch aus taktischen Gründen halt dann auch direkt wieder raus. Ja, wie gesagt, auf der 10 Robert Juhl, absoluter Schlüsselspieler. Da wird es wahrscheinlich darum gehen, dass man sich vielleicht bei der Fortuna sogar überlegen muss, da jemanden abzustellen, der sich da speziell um ihn kümmert. Da ist ja eigentlich immer Marcel Sobotka ein ganz guter Kandidat. Auf der Linksaußenposition hat jetzt die letzten Male immer Gerrit Holtmann gespielt, ein unglaublich schneller Spieler. Linksfuß, also hat immer so ein bisschen so diesen inversen Flügelspieler gegeben, aber da jetzt Danny Blum auf der Linksaußenposition ausfällt, wird der wahrscheinlich nach links rücken. Und auf rechts bieten sich dann verschiedene Optionen an. Da ist einmal mit Milos Pantovic auch ein sehr, sehr großer Spieler, der auch Mittelstürmer spielen könnte. Dann gibt es Tarsis Bonga, auch eine sehr, sehr offensive Option für die Position, der auch ein bisschen Fortuna-Vergangenheit hat. Der war 2 Jahre bei Fortuna 2 in der zweiten. Oder die dritte Option ist der gelernte Rechtsverteidiger Herbert Bockhorn. Sehr schön, dass der Herbert heißt. Bei Bochum irgendwie sehr, sehr nett. Und wo wir schon bei Leuten mit Fortuna-Vergangenheit sind, ja, auf der Doppel-6 wird der altbekannte Robert Tesche agieren, der ja so ein bisschen der Strukturgeber da in der Doppel-6 ist und neben ihm mit Anthony Lusila, eine ja, Vereinslegende, auch schon 34, der Anker-6er, auch so ein bisschen mehr der Spieler fürs Rustikale. Ja, neben der Zentrale bei Bochum, wo man ja schon sieht, dass einfach die Achse da unglaublich wichtig ist, durch die Mitte ist vor allem halt die Abwehr das absolute Prunkstück und da sind besonders die beiden Innenverteidiger zu nennen. Beide kommen aus der eigenen Jugend. Maxim Leitsch ist da mit 22 noch der Ältere. Der ist schon seit 2008 im Verein, also hat auch schon ein richtiges Urgestein eigentlich. Und spielt eine richtig gute Saison, aber eine noch viel bessere Saison spielt sein Nebenmann Amel Bella-Kotschap. Der ist erst 19, aber auch schon 4 Jahre im Verein ausgebildet worden vorher. Und ja, ist im Augenblick so ein bisschen der Shootingstar in der zweiten Liga und hat jetzt hier bei der Marktwertseite transfermarkt.de mittlerweile Kevin Danso als teuersten Spieler der zweiten Liga überholt.
Ja.
Wenn man dann noch sieht, dass der hier auch aus der Region kommt, mal auch so ein bisschen durch alle kleineren Vereine so ein bisschen hin und her gereicht wurde in der Jugend und noch bis vor kurzem bei der SG Unterrad gespielt hat für 2 Jahre,
krass.
Dann tut es auch ein bisschen weh. Aber das muss einen ja nicht davon abhalten, da trotzdem mal ein Auge auf den zu werfen. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz interessanter Spieler. Also Amel Bella-Kotschap in der Innenverteidigung beim VfL Bochum. Kann man sich nochmal merken, den Namen.
Lou, du bist ja so ein Experte auch, was UEFA-Abstellungen angeht. Maxim Leitsch ist ja zu U21 EM berufen worden und da bist du natürlich auch firm drin. Denn theoretisch ist es so, dass Maxim Leitsch am Montag gegen die Fortuna spielt und eigentlich dann mittwochs in Ungarn das erste Spiel der U21 EM zu spielen hat. Könntest du Licht dahinter bringen, ob Maxim Leitsch vorher abgestellt werden muss und eventuell nicht spielen kann? Ich wäre dir aber auch nicht ganz böse, wenn dir diese Kleinigkeit in einer
Durchgegangen
durchgegangen wäre.
wäre. Ja, ich muss jetzt leider sagen, dass ich das Dokument zu diesem Thema im Augenblick leider nicht vorliegen habe. Ich kann aber halt schauen, ob ich das am Ende der Sendung nochmal nachreichen kann.
Wir können ja noch mal kurz gucken, wie die Einreisebestimmungen momentan in Ungarn sind, weil daran wird es ja
Lax sind
liegen.
die, würde ich mal
Ja,
sagen.
ich weiß.
Ja, die Frage ist ja halt, also spielt der aus dem Kalten oder muss der halt vorher abgestellt werden, dass die wenigstens nur einmal trainieren können zusammen? Wenn man schon so eine Bescheuertheit wie die Vorrunde der Europameisterschaft quasi in der Saison spielt, weil nämlich die Finalrunde wird dann im Mai gespielt, falls das irgendwen interessiert. Und der Sender, der es überträgt, falls ihr es nicht erwarten könnt, ist übrigens ProSieben.
Okay, krass.
Das habe ich heute alles zu meiner großen Überraschung feststellen können, aber mir ist auch nicht ganz klar, ob Maxim Leitsch quasi Montag spielberechtigt ist gegen die Fortuna. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, aber ein bisschen eigenwillig ist das alles schon.
Ja, also ich würde ja so ein bisschen hoffen, dass man halt einfach so einem Spieler halt so eine großartige Möglichkeit, wie so ein Turnier zu spielen, halt da nicht verbaut. Und ja, vor allem auch das Eröffnungsspiel dann zu spielen. Und ja, trotzdem glaube ich, sind ja dann auch die Maßnahmen, die man da treffen muss, absolut so, dass man es dann nicht verantworten sollte, dass der dann am Montag auch nochmal Fußball spielt. Also sollte man ihm nicht im Wege stehen, gerne einen schwächeren Spieler da einsetzen, wenn das möglich ist, möchte ich hier auch nochmal an die Bochumer appellieren. Ja, dann noch zur Vollständigkeit halber, linke Seite, Danilo Suarez, auch ein richtig guter Linksverteidiger für die zweite Liga. Auf der rechten Seite kommt Christian Gamboa nach seiner schon 10. Gelben wieder zurück. Auch wenn da besagter Herbert Bockhorn im letzten Spiel seine Sache richtig gut gemacht hat. Und im Tor Manuel Riemann, auch ein ja, Keeper, der eine richtig gute Saison spielt, für die zweite Liga auf jeden Fall auch eher aus dem oberen Regal. Und ja, so ein bisschen kann man ja schon auch darauf setzen, dass die Bochumer dann jetzt da in ihrer Eingespieltheit zumindest so ein bisschen angeknackst sind. Wenn sie da jetzt wirklich auf Zoller und Blumen verzichten müssen, sind das eben schon zwei sehr wichtige Spieler da aus der offensiven Reihe. Und ja, ich glaube irgendwie jetzt, wo es ja irgendwie um nichts mehr geht und die Fortuna ein Heimspiel hat, das sind jetzt ja in der letzten Zeit immer die Spiele gewesen, die Fortuna gewonnen hat. Wie siehst du denn die Chancen, Jan, für das Spiel?
Ich werde jetzt was sagen, was überhaupt nichts mit Bochum zu tun hat. Aber ich habe mir vor, boah, 2 Wochen das Montagabendspiel HSV gegen Holstein Kiel angeguckt. Und manchmal erdet das ja so ein bisschen, wenn man sich so Mannschaften anguckt, die in der zweiten Liga tatsächlich oben mitspielen. Weil wenn man dann sich die Fortuna anguckt, denkt man sich, ja, HSV und Kiel, die spielen schon ein bisschen anders. Und zwar ein bisschen deutlich anders und zwar auch ein bisschen deutlich besser. Ich weiß, dass der HSV das nicht immer gemacht hat in der Rückrunde, aber die hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen und waren halt einfach, haben halt Dinge gemacht, die Fortuna einfach nicht kann. Und in dem Sinne denkt man sich, ja, dann ist auch klar, dass man da halt nicht aufsteigt, wenn man das nicht kann. Ich kann mir halt bei Bochum gut vorstellen, auch wenn du halt vollkommen zu Recht sagst, dass da einige Spieler ausfallen. Die sind gefestigt, die können Dinge gut, anscheinend sehr gut in der zweiten Liga, sonst wären sie nicht Erster. Und ich bin eher so ein bisschen pikiert darüber, dass diese Leistungsdichte der zweiten Liga, die natürlich immer noch größer ist als in der ersten Liga, diese Saison irgendwie nicht das liefert, was ich mir versprochen hatte. Weil es gibt jetzt schon irgendwie ein paar Mannschaften, die klar besser sind und eventuell halt auch verdient aufsteigen. Und der VfL Bochum gehört dazu. Und ich erinnere mich eben an dieses Hinspiel und an die Geschwindigkeit der Bochumer Spieler und dass die eben auch mit flachen Bällen gespielt haben. Und Da weiß ich nicht, ob die Fortuna das so gut verteidigen kann.
Ja, wär jetzt auch so meine Befürchtung. Außerdem, klar, ist das allerletzte Endspiel für Fortuna, aber Bochum kann halt aufsteigen. So. Also die werden sich halt schon, glaube ich, da... ja, die Fortuna wird sich schwer tun.
Ja, eigentlich muss die Fortuna ja sowas machen, wie sich hinten reinstellen und dann selber kontern, um halt Bochum so die Stärke des Tempos zu nehmen. Aber ob man das macht, ob man das auch sehen will, das ist ja der nächste Punkt. Das kann ich mir gerade schlecht vorstellen.
Ja, also ich meine, letztendlich würde ja auch nichts dagegen sprechen, jetzt irgendwie auch einfach nochmal, da man ja jetzt wirklich auch wenig zu verlieren hat, nochmal denselben Ansatz zu wählen wie gegen Heidenheim teilweise und jetzt gegen Sandhausen. Also vor allen Dingen diese starke linke Seite, die natürlich halt nach hinten auch ein bisschen anfällig ist, würde ich aber trotzdem sehr, sehr gerne sehen.
Ja.
Und ja, vielleicht kommt ja bis dahin dann doch irgendwie der ein oder andere Spieler zurück. Ich glaube, bei Klaus und bei Appelkamp sieht das jetzt eher noch nicht so wirklich danach aus, oder? Also bei Appelkamp ganz bestimmt nicht. Bei Klaus habe ich jetzt auch noch nichts gelesen, was einen da irgendwie positiv stimmen würde. Von daher, ja, ist es dann wahrscheinlich doch irgendwie wieder mehr oder weniger dasselbe Spielermaterial, was man jetzt irgendwie auch im letzten Spiel gehabt hat. Und dann würde ich einfach gerne, ja, natürlich würde ich es irgendwie auch wünschen, dass man vielleicht nochmal es mit einem Systemwechsel probiert. Weil ja auch wirklich, ja, nun jetzt schon seit sehr, sehr langem die zweite Liga das flache 4-4-2 von der Fortuna entschlüsselt hat. wäre natürlich trotzdem irgendwie ganz gut, da jetzt nochmal irgendwie eine Antwort drauf zu sehen, aber ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen.
Also um jetzt nochmal auf mein Take von vorhin zurückzukommen, ich glaube, Rösler wird es wieder andersrum machen. Erste Hälfte passiv und versuchen sicher zu stehen und zu gucken, ob in der zweiten Hälfte was geht gegen Bochum.
Ja, weil er halt das Ingame-Coaching brillant umgehen will, das ist natürlich...
Ja, natürlich, wir wissen ja warum, aber ich glaube, er wird es wieder so rum versuchen.
Das ist für mich eigentlich die erhellendste Erkenntnis der Rückrunde gewesen, Moritz.
Nicht schlecht, nicht? War auch ein bisschen stolz.
Ja, wir haben mit einer guten Nachricht diese Aufnahme heute begonnen. Vielleicht sollten wir sie mit einer schönen Nachricht beenden. Innerhalb der letzten Woche fand nämlich auch das kleine Derby Fortuna 2 gegen den 1. FC Köln 2 statt. Und die zweite Mannschaft von Fortuna spielt ja eine wirklich sehr tolle Saison. Und ich würde auch gerne Oliver Fink da nochmal beim Fußballkicken zugucken, aber das wird Corona wahrscheinlich verhindern. Und die zweite von Fortuna hat auch gegen den FC 3-2 gewonnen.
Torschütze unter anderem Moritz Lieblingsspieler Steffen Meuer. Alles Gute nochmal an dieser Stelle für die Zukunft.
Alles Gute nochmal für die Zukunft.
Ja, irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir eigentlich Rufen Hennings ein bisschen zu wenig gefeiert haben, ganz am Anfang. Vielleicht beenden wir die Folge doch noch mal danach, doch nochmal damit zu sagen, wie unglaublich geil es einfach ist, dass der bleibt. Der ist im Augenblick neben Adam Bocek einfach mein absoluter Lieblingsspieler da in dem Kader. Ich glaube, das geht ja wahrscheinlich euch auch nicht so.
Ich dachte, Pledel.
Und Toni Pledel, dachte ich.
Und Schinter Appelkamp natürlich. Nein, aber jetzt so vom Identifikationsfaktor.
Ja.
Und ja, von der Verortung im Verein und so weiter. Ja, also auf hoffentlich noch viele, viele Jahre. Ganz egal, wie alt und wie schlecht er irgendwann ist. Ja. Den will ich auf jeden Fall auch noch im Stadion Fußball spielen sehen. Also ja, ich im Stadion, er im Stadion.
Jo. Am Montag werden wir weiterhin auf Bildschirm nur dabei sein. Wäre ja auch sonst eine schöne Auswärtstour gewesen, für euch zumindest. Aber das wird nichts. Und dann, wie es ausgegangen ist, da
das ist ein Heimspiel.
Zum Spiel. Ach so, ist ja stimmt, ist ja ein Heimspiel. Ja, genau. Ja,
ist trotzdem ist, schön gewesen.
Genau, es ist momentan alles ein bisschen, genau. Uninteressant, wenn man eh nicht ins Stadion gehen kann. Naja, es ist ein Heimspiel. Wie es ausgegangen ist, hört ihr nächste Woche und ob es ein allerletztes Endspiel danach noch gibt, werden wir dann auch besprechen.
Bestimmt.
Bis nächste Woche.
Bis ciao.